Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sanaa, die Hauptstadt des Jemen im Süden der arabischen Halbinsel. Die Altstadt steht seit Tagen unter Wasser. Regen, auf den Europa so sehnlich wartet, hat Gebäude zerstört, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Der Architekt Michael Kloß hat einen UNESCO-Lehrstuhl in Wiesbaden. Dort kümmert er sich um die nachhaltige Entwicklung historischer Stadtlandschaften. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Wuttke.
Wie weit reicht die Verantwortung, wenn der jemenitische Kulturminister von der UNESCO fordert, sich an der Rettung der Gebäude in der Altstadt von Sanaa zu beteiligen?
Ja, die UNESCO-Welterbekonvention ist eigentlich entstanden aus dem Gedanken heraus der Solidarität. Das war in den Anfang der 60er Jahre, als die Tempelanlagen von Abu Simbel und Philae gerettet wurden von der Weltgemeinschaft. Und insofern ist die internationale Solidarität sicherlich ein Kernelement des Gedankens der Welterbekonvention, um eben das Kulturerbe der Menschheit zu sichern für zukünftige Generationen.
Jetzt weiß ich nicht, ob der jemenitische Kulturminister Solidarität meint oder tatkräftige, also auch finanzstarke Unterstützung. Wie steht's dann mit der Verantwortung der jemenitischen Regierung, die sagt, unsere Vorgänger, die haben sich nicht ordentlich um unser Weltkulturerbe gekümmert?
Ja, verantwortlich für das kulturelle Erbe sind immer die Vertragsstaaten der Welterbekonvention. Das ist sicherlich so. Jetzt ist natürlich der Jemen in der besonderen Situation, dass man dort schon seit Jahren Bürgerkrieg hat. Und natürlich kann man nicht alles gleichzeitig machen und es ist immer schwierig, sich dann die Verantwortung zuzuweisen. Aber sicherlich ist es natürlich auch so, dass der Kulturminister erwartet, dass auch finanzielle Unterstützung kommt. Das wird man sehen müssen, ob das geleistet werden kann. Aber insofern sicherlich ist da auch ein finanzieller Hintergedanke dabei.
Ihre Expertise ist ja international gefragt. Wenn Sie bei der nachhaltigen Entwicklung historischer Stadtlandschaften in Deutschland bleiben, wie steht es bei uns um den Schutz des Kulturerbes vor Hochwasser bzw. vor Trockenheit?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die man in Zukunft viel stärker in den Blick nehmen muss. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Ich weiß aber, dass zum Beispiel auch die Stadt Regensburg sich sehr intensiv gekümmert hat um den Hochwasserschutz. Natürlich spielt auch das Niedrigwasser eine wichtige Rolle im Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal zum Beispiel. Ist das ein großes Problem? Auch die Unterschiede der Wasserpegelstände mittlerweile, weil die Fähren zum Beispiel nicht fahren können jetzt im Moment. Die sind aber sehr wichtig, um die beiden Rheinseiten zu verbinden. Also da gibt es viele Herausforderungen, die auf uns warten und sicherlich wird das im Welterbemanagement zukünftig eine ganz wesentliche Rolle spielen.
Heißt Nachhaltigkeit auch, sich Worst-Case-Szenarien vorzustellen, an die Sie vor wenigen Jahren noch gar nicht gedacht haben?
Ganz bestimmt müssen wir uns Worst-Case-Szenarien auch vorstellen und in den Blick nehmen. Die Welterbestätte Augsburg zum Beispiel ist eingetragen worden für ihr Wassermanagement. Und als ich das Nominierungsdossier mitverfasst habe, haben wir noch geschrieben, die Stadt Augsburg verfügt über ein fast uneingeschränktes Wasserreservoir aus den Alpen. Dieses Jahr ist die Lage die, dass auch Augsburg Wasser sparen muss, zum ersten Mal. Das kann man sich gar nicht vorstellen dort und damit auch neue Herausforderungen.
Sparen müssen wir ja auch Energie. Wie sehr beschäftigt Sie das?
Auch das beschäftigt uns sehr stark. Die Energiewende ist eine Schlüsselfrage, auch im Hinblick auf die visuelle Unantastbarkeit von Welterbestätten. Windenergieanlagen zum Beispiel sind mittlerweile im Standard ungefähr 250 Meter hoch. Da muss man sich natürlich vorstellen, dass auch Veränderungen eintreten, wenn man Windenergieanlagen aufstellt. Und das Gleiche gilt auch für die Solarisierung in historischen Innenstädten. Auch dort wird man neue Konzepte finden müssen, um mit den klimatischen Herausforderungen zurechtzukommen.
Was meinen Sie mit dem neuen Umgang? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir müssen uns einfach, denke ich, damit vertraut machen, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen zum Beispiel in der Welterbestätte Oberes Mittelrheintal, das ist eine über 60 Kilometer lange Kulturlandschaft, haben wir vor kurzem eine Untersuchung durchgeführt, inwieweit Windenergieanlagen außerhalb der Pufferzone an Schlüsselstellen vielleicht nicht aufgestellt werden können. Aber das heißt natürlich auch, ganz sicher, dass mehr Windenergieanlagen aufgestellt werden an anderen Stellen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die visuelle Erscheinung von Welterbestätten verändern wird. Und wir müssen einfach auch entscheiden, was wir zulassen, was wir zulassen können, was wir zulassen dürfen und was wir vielleicht auch nicht zulassen möchten. Aber das ist sicherlich ein ständiger Abwägungsprozess, den wir da in Zukunft zu führen haben.
Könnte es dann auch sein, dass sich Städte, Gemeinden, Länder, Kommunen entscheiden, ihre Welterbe-Kandidaten gar nicht mehr ins Rennen zu schicken, weil sie auf der anderen Seite zu viele Einschnitte machen müssten, auf zu viel verzichten, was wiederum in anderen Bereichen der Lebensfähigkeit der Regionen sehr wichtig ist?
Das ist natürlich jetzt ein Szenario, was Sie da aufschlagen, aber natürlich kann das passieren und natürlich muss man sich das sehr gut gleich am Anfang überlegen, was das eigentlich bedeutet. Auch das muss man letzten Endes in Abwägungsprozessen schon vorher, vor der Eintragung in die Welterbeliste, genau im Hinterkopf haben, was man möchte, welche Konzeptionen man dort gerne verfolgen möchte. Und man ist sehr gut beraten, sich natürlich im Vorhinein zu überlegen, was jetzt eigentlich noch möglich ist und was vielleicht nicht. Und im Zweifelsfall würde ich auch immer dazu raten, wenn man nicht sicher ist, dass man die Integrität einer Welterbestätte auch wirklich bewahren kann, dann sollte man vielleicht auch besser noch zuwarten und zunächst ein gutes Konzept aufstellen dafür.
Der Architekt Michael Kloß, er hat an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden einen UNESCO-Lehrstuhl. Danke für Ihre Auskünfte und schönen Abend, Herr Kloß.
Schönen Abend auch Ihnen. Tschüss.